Von der Kapitalismuskritik zur Woke-Agenda. Wie konnte es mit der deutschen Linken nur so weit kommen? Diese Frage stellen wir heute in dieser Sendung und haben uns dafür eingeladen, den Autor dieses Buches, den freien Journalisten und Historiker Sven Breyer. Außerdem mit dabei Aaron Moorhoff und Norbert Fleischer, Produzent des Formates Junost. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los.
Ja, liebe Zuschauer, ich freue mich auf die Runde hier und ich finde vor allem den Buchtitel von dir, Sven, die Selbstzerstörung der deutschen Linken von der Kapitalismuskritik zum Woken Establishment, die bringt sehr viel auf den Punkt und ich finde, der Titel ist sehr geglückt. Ich will am Anfang gleich mal dazu sagen, so full transparency, wir beide kennen uns ja ganz gut, wir haben auch einen Podcast zusammen, der hieß mal Heißer Herbst, weil wir den im Herbst letzten Jahres gestartet haben und wir dachten, der Herbst, der wird unglaublich heiß. Und da hatte sich so angebahnt, dass es vielleicht Proteste gibt und Energie und Ukraine-Krise und Inflation, alles kam zusammen. Es kam dann nicht ganz so und wir haben irgendwann auch gemerkt, dass der Herbst kein Dauerthema bleibt, sondern dass irgendwann Winter und Frühling wurde und uns dann auf den Titel Einheitspodcast geeinigt. Denn das ist ja auch so eine Gemeinsamkeit bei uns, ja, Einheits als Wortspiel, einheizen und eben die Einheit, weil du Ossi bist und ich Wessi. Und wir sitzen ja jetzt hier heute in einer gemischten Runde, drei Ossis und ein Wessi. Und da wollte ich direkt mal anfangen mit der Frage, du bist in Löbau aufgewachsen. Wie muss man sich das vorstellen? Um welchen Zeitraum war das? Und vielleicht kannst du da mal so einen kleinen Schwenk aus deiner Kindheit oder Jugend erzählen.
Ja, danke erstmal, dass ich hier heute bei euch sein darf. Ist mir eine große Ehre. In Löbau bin ich geboren, aufgewachsen bin ich in Ebersbach-Neugersdorf. Das ist aber gleich um die Ecke, weil zu DDR-Zeiten gab es immer so ein Kreiskrankenhaus und da sind dann alle Kinder zur Welt gekommen. Ja, wie bin ich aufgewachsen? Das ist eine Kleinstadt. Also früher gab es Ebersbach und Neugersdorf und wie das oft in Sachsen so der Fall war, hat man dann nach der Wende so kleinere Städte zusammengelegt. Und ja, also jetzt nicht unbedingt so richtig auf dem Dorf, ne? Aber so ein bisschen kleinstadtmäßig. Dresden, 80 Kilometer weit weg, also schon sehr, ziemlich in der Provinz, ne? Wenn du dir auf der Landkarte anguckst, so ganz hinten rechts sozusagen. Ja? Also,
das ist doch in der Nähe auch, wo Zittau ist, also
genau,
da
genau.
Zittau, Dreiländereck fast schon, oder?
Genau, okay. Ja, ziemlich direkt, ja. Direkt an der tschechischen Grenze. Und,
ja. Das ist Teil der Ahnungslosen.
Ganz sehr, ja. Ja. Wobei man heute eher den Eindruck hat, dass da viele Leute mehr einen Durchblick haben als Leute im Westen. So.
Ja. Sollte man vielleicht noch kurz dazu sagen, dass es, was das bedeutet, ja, das so nannte man eben die Leute, die kein Westfernsehen hatten.
Weil das halt so eine Talsenke ist da und vielleicht haben die Leute deswegen auch einen klareren Blick. Ja. Die Funkwellen aus dem Westen, die machen einfach drüber.
Ach so, das ist wirklich ein Begriff gewesen. Ja. Ich dachte gerade einfach, weil für mich ist Deutschland das Tal der Ahnungslosen. Deswegen hatte ich gerade...
In der DDR war das tatsächlich das
ist heute ist das Westdeutschland.
Also es gab so dunkle Flecke eben in der DDR, wo du kein Westfernsehen empfangen konntest. Und das war eben auch so westlich von, also Dresden und alles östlich davon.
Und heute sind die Leute dort aufgeklärter. Nee, aber tatsächlich, beschreib das mal, wenn du in der Heimat bist, was ja auch immer mal wieder passiert, im Vergleich zu, wenn du in Berlin bist, wo du lebst, wie nimmst du die Menschen oder die Stimmung anders wahr in den Gesprächen, in den Kneipen auf der Straße?
Wenn es noch ein paar Kneipen gibt, dann sind da in der Regel Leute, die mit Alltagsproblemen konfrontiert sind. Ne? Also wenn ich in Berlin bin, habe ich eben diese ganzen globalen Agenden, die laufen oder gelaufen sind, Corona, der ganze die Klimarettungsgeschichte, Migration und so weiter. Das spielt ja nicht so die große Rolle. Ja? Also ich habe da wirklich das Gefühl, ich bin noch im Jahr 2014 oder so. Ja, ich mache immer Berlin, Dresden, Oberlausitz, Dresden immer Zwischenstopp. Das ist so eine Mischung so, ne? Da geht schon so ein bisschen los. Aber bei mir zu Hause ist die Welt noch so einigermaßen in Ordnung. So, abgesehen halt von der Infrastruktur, aber die Leute sind relativ stabil und es ist auch politisch nicht so dieses krasse Links-Rechts-Ding und du darfst das nicht sagen, sondern es geht halt um Alltagsprobleme. Wie oft kommt der Bus am Tag? Hat der Bäcker noch auf? Macht der zu? Gerade relativ aktuell ist auch in der Nähe von Zittau Soll jetzt ein Flüchtlingsheim hinkommen in so einem kleinen Ort mit, glaube 150 Einwohnern. Und da soll halt ein Flüchtlingsheim für 120 Leute hin. Und das bewegt die Leute dann doch. Also diese globalen Sachen spielen dann doch auch eine Rolle, sozusagen. Ja. An sich, ja, weiß nicht, Görlitz-Zittau-Bautzen, schöne Ecke auf jeden Fall. Und ich kenne auch viele Leute, die mit mir, ich habe 2003 Abitur gemacht, auch in Ebersbach, die dann alle irgendwie nach Bayern gegangen sind oder Köln oder Hamburg. Und die jetzt alle, oder nicht alle, aber doch ein großer Teil davon, wieder zurückgekommen sind, sich dann kleine Häuschen gekauft haben und ja, da jetzt ihre Kinder großziehen.
Du hattest gerade angesprochen, oder diese Jahreszahl fiel 2014 als vielleicht auch so eine Wegmarke. Gab es da auch hinsichtlich deiner Beziehung zur Linken und zur Linkspartei in dem Jahr irgendwelche Veränderungen? Oder setzt du da viel früher an oder doch später? Wo waren für dich da entscheidende Einschnitte in der Entwicklung? Weil du ja ganz offensichtlich heute dich von der Partei und deren heutigen Überzeugungen und Politik irgendwie abgewandt hast, aber das nicht schon immer der Fall war.
Also 2014 bin ich tatsächlich erst in die Linkspartei eingetreten, so, weil ich wollte irgendwie mich politisch engagieren und habe da wirklich lange überlegt, was wäre denn was für mich, irgendwie SPD oder Linke, und bin dann in Dresden eben da eingetreten und ja, mit viel Engagement am Anfang, und habe dann aber schnell gemerkt, es gibt ja so eine Art gläserne Decke. Also zwischen den Funktionären, die alle so mit 16, 17 in die Partei eingetreten sind, und Leuten, die eben Plakate kleben, die am Stand sind und Leute überreden, da das Kreuzen bei ihrer Partei zu machen. Und ich habe schnell gemerkt, dass es gar nicht so auf Qualifikationen angeht. Vielleicht war das auch ein bisschen naiv von mir, so, ne? Weil es ist jetzt in anderen Parteien auch nicht so anders. Aber habe da nicht wirklich einen Anschluss geschafft. Wo ich vielleicht eher einen Anschluss geschafft habe, ist bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Da habe ich auch Veranstaltungen gemacht in Dresden, weil ich ja schon eher von der Wissenschaft komme. Habe ja in Dresden Geschichte, Soziologie und Politikwissenschaft studiert. Und bin da schnell in der Luxemburg-Stiftung gelandet, was mir auch wirklich viel Spaß gemacht hat. Aber da sind eben auch so in den 10er-Jahren, vor allem dann eben ab 2018, 19 und dann 20, Stichwort Corona, diese ganzen globalen Sachen mit reingekommen. Und das war dann nur noch Ideologie für mich. So. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf.
Ja, Norbert, du bist ja auch jemand, der in der Linkspartei war und, wie du mir vorhin noch kurz erzählt hast, sogar eingetreten bist, ausgetreten und nochmal eingetreten bist. Von daher habt ihr da ja Parallelen in der Biografie. Wie war deine Beobachtung der ganzen Partei an sich und gerade auch die jüngste Zeit, die letzten 2-3 Jahre? Vielleicht kommt ihr da ja auch auf die Art und Weise nochmal auf gemeinsame Entdeckungsreise.
Ja, also eingetreten bin ich irgendwann 1999, da war ich Student an der Hochschule mit Weida. Und ich erinnere mich da deswegen so genau daran, an das Jahr, weil das Jahr war, wo Gregor Gysi dann mal irgendwann da zu Besuch war. Und ich schrieb zu dem Zeitpunkt für dieses Hochschulmagazin hier, das Magazin aus mit Weida, und hatte mit der Bundeswehr telefoniert, weil ich mich beschwert hatte über diesen Kosovo-Einsatz. Ich glaube, das war 99, ja, oder korrigiere mich. Und dann habe ich den Gysi gefragt, dann da vor dem Hauptgebäude stand der, habe ich ein Interview und gesagt, sag mal, Gregor, was soll ich denn da sagen? Ich rufe da in der Harthöhe an, das Verteidigungsministerium saß damals noch da, und sag, nennen Sie mir doch mal Gründe, warum jetzt die deutschen Soldaten dort irgendwie tätig werden müssen. Und der Oberst, den ich da am Telefon habe, der sagt, wir können uns der Verantwortung nicht entziehen. Und da hat Gregor Gysi gesagt, ich erzähle das aus einem bestimmten Grund, komme ich gleich drauf, hat der Gregor Gysi gesagt, ja, Norbert, da sagst du dem, wissen Sie, Herr Oberst, wenn Sie Mumm hätten, dann würden sie einmarschieren, aber den haben sie ja auch nicht, und deswegen schicken sie ja bloß Flugzeuge und werfen da Bomben und so weiter. Also das war sozusagen die Linkspartei, damals war es ja noch die PDS, in die ich da eingetreten bin, aus teilweise langer familiärer Tradition. Also meine Großeltern waren ausgesprochen, wie man heute sagen würde, rote Socken. Und ich hatte also keine großen kulturellen Gräben zu überwinden, um da einzutreten. Die Partei war damals, das war die Partei der Ostdeutschen. Das waren die wirklich die ostdeutschen Interessen vertreten haben. Und die ostdeutschen Interessen waren insbesondere Gleichberechtigung mit dem Westdeutschen zu erreichen und gewisse Ideale, die wir alle als Ostdeutsche in der Schule gelernt haben, nämlich insbesondere Frieden mit Russland und nie wieder Krieg, das war also waren so die obersten Ziele. So. Und ja, im Laufe der Zeit wandelte sich das dann leicht. Ich bin dann allerdings aus einem anderen Grund erstmal ausgetreten. Da kam dann diese Bonusmeilen-Affäre, da war dann auch der Gysi dabei. Da habe ich gesagt, okay, ich habe sowieso keine Zeit, ich muss jetzt hier ein bisschen studieren und so weiter. Dann habe ich studiert, da war ich bei der Zeitung. Derzeit bin ich in keine Partei eingetreten. Aber dann, als ich dann bei der Bild aufgehört habe, habe ich gedacht, so, jetzt kannst du auch noch mal bei der Linkspartei eintreten. Und es war eine völlig andere Partei und das war 2014 oder 13, 14 oder so bin ich wieder eingetreten. Völlig andere Partei als beim ersten Mal. Alles irgendwelche Woken, Großstadtkids, die sich über grüne Themen unterhalten haben und über Gendergerechtigkeit und lauter solche Sachen. Wiederum ausgetreten bin ich dann. Wir haben ja dann hier in Leipzig die Aufstehenbewegung gegründet. Da war ich mit dabei hier. Da war ich sogar in der Orga, also von Leipzig hier. Und diese Bewegung ist ja total niedergemacht worden vom ersten Tag an. Also da gab es die noch gar nicht, da ist sie schon niedergemacht worden. Und als dann die Sarah Wagenknecht in den Sack gehauen hat und gesagt hat, ich bin jetzt erstmal krank, da habe ich gesagt, okay, also da habe ich dann auch keine Lust mehr. Und ich habe dann da mein Amt bei der Aufstehenbewegung niedergelegt und bin auch gleichzeitig aus der Linkspartei ausgetreten, weil das war einfach mir eine Lehre. Und seitdem beobachte ich diese Partei im freien Fall. Ich weiß noch, als ich meinen Rammstein-Film gemacht habe, Rammstein ist das letzte Gefecht, und bin damit vorstellig geworden hier in Leipzig bei der in meiner Basisgruppe, die waren alle ganz begeistert von dem Film, aber dann ging das sozusagen in die Etage über der gläsernen Decke, also diese Stadtebene und da waren sie nicht mehr so begeistert, weil das war ein Anti-Amerikanismus und das ist ja struktureller Antisemitismus und das ist ja dann wiederum rechts und das ist dann wiederum rechtsradikal und so weiter. Und also das sind so meine Erfahrungen gewesen und das hat mich früher wirklich gekümmert, was meine Partei über mich denkt und über mein Schaffen. Und heute frage ich mich, wer sind die denn eigentlich mit ihren 4%?
Ja.
Geht dir das auch so?
Geht mir auch so, genau. Wie gesagt, ich musste das eben auch ein bisschen für mich verarbeiten. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, was eben auch besonders, also ich habe zwar 1989 angefangen, historisch gesehen, aber eben vor allem die Jahre so ab 2020 bis eben knapp 23 mit mir besonders genau angeguckt und was da einfach abging, das ist, kann man noch mit dem Kopf schütteln so. Und ich bin aber froh, dass es eben noch Frau Wagenknecht gibt und bin echt gespannt, was da jetzt demnächst bei rauskommen wird. So, ne? Also ich meine, ich habe mir extra noch mal ein Interview angeschaut. Sie war vor einer Woche zu Gast in Chemnitz bei der Freien Presse und ging, glaube ich, eine Dreiviertelstunde auch das Interview. Und wo sie dann schon relativ klar gesagt hat, dass wohl im Oktober was passieren wird. So, also ganz deutlich hat sie es natürlich nicht gesagt, aber so die Tendenzen, ich verfolge das ja wirklich bei ihr, ziemlich genau gehen schon immer dahin. Also man kann, glaube ich, damit rechnen, dass dieses Jahr was passieren wird. Und das fände ich eine gute Idee. Und dann braucht eben die Restpartei auch keiner mehr aus meiner Sicht, weil wir brauchen keine zweite grüne Partei mehr in dem Land. Das ist die Frage, ob wir die erste brauchen, aber auf gar keinen Fall noch eine zweite. Und deswegen, klar, ich beobachte das auch, aber es es ist quasi ein Abstieg mit Ansage, so, ne? Also wie sagt man so schön, wie bestellt, so geliefert. Und wenn du dir eben das Personal anschaust, eben gerade die letzten Vorsitzenden, da ist ja nicht viel Potenzial da, so, ne?
Ist ja auch interessant, die einzige Möglichkeit für die Linkspartei ohne Sarah Wagenknecht zu bestehen, wäre, sich eben auf diese Kernthemen wieder zu berufen. In erster Linie Pazifismus oder zumindest gegen Waffenlieferungen zu sein. Sich eigentlich auch mal gegen diese Woke-Agenda zu positionieren, weil es ja im Endeffekt Augenwischerei ist, die Gesellschaft in immer kleine untere Gruppen spaltet, statt sich zu solidarisieren, zum Beispiel auch als ganz altes Wort, Arbeiterklasse oder sowas. Aber genau das Gegenteil wird gemacht. Ich glaube, du meintest vorhin, stimmt es, dass die Linke gerade irgendwie bundesweit bei um die 5, sogar teilweise 4% liegt? Also wäre aktuell sogar zweifelhaft, ob sie in den Bundestag einziehen wird, was ja auch bei der letzten Bundestagswahl eigentlich nicht passiert wäre. 4,9% irgendwie, da erinnere ich mich gerade. War dann irgendwie wegen Zahlenspielen und Überhangsmandate oder sowas dann doch möglich. Das heißt, wir haben eigentlich schon jetzt eine Linke, die fast nicht im Bundestag wäre. Also von daher hat die Linkspartei an sich da eben, steckt da in so einer Art Dilemma. Und was ich auch bestätigen kann, ist diese Beobachtung, eigentlich ist die aktuelle Linke eine zweite grüne Partei. Mit halt 4% statt 15% bei den Grünen. Was ja auch gar nicht so viel ist. Nur mal als Nebensatz. Man hat ja oft das Gefühl, wir haben gerade eine grüne Regierungspolitik auf eine Art und Weise, so nehme ich den Tenor oft wahr.
Es gibt auch keine SPD mehr, ne? Hast du mal von Scholz was gehört irgendwie?
Also. Weil sich die Parteien an sich kaum unterscheiden. Ja. So.
Und die FDP ist halt der Buhmann so. Und die machen aber natürlich, weil sie auch an der Macht bleiben wollen, ziehen die das Ding durch. So, ne? Und
zu der
Darf ich noch was sagen? Gerne. Ich finde, man kann auch wirklich sagen, die haben auch nichts gelernt, ne, aus diesen ganzen aus diesen ganzen Niederlagen. Eine Niederlage nach der nächsten, immer tiefer in den Keller rauschen die Werte, und dann werden irgendwelche Parteitage einberufen, Sonderparteitage. Wir müssen miteinander ins Gespräch kommen, wir müssen und so weiter. Und dann siehst du halt, also gestern habe ich zum Beispiel gelesen, oder war es heute, erst wieder ein Protokoll von der Sitzung, was sie da hatten hier in Leipzig, wo es also darum ging, dass die Süßigkeiten, die da bei der einen Parteiveranstaltung gereicht werden, dass die unbedingt vegan sein müssen. Und dass die Wahlkampfstrategie im grünen Bashen besteht. Und das grüne Bashen, was die Linken sich vorgenommen haben, das soll darin bestehen, dass sie klimafreundlich und sozial sein wollen. Was für ein revolutionärer, völlig anderer Ansatz, die haben nichts begriffen. Das läuft alles so weiter. Das sind alles auch seit 10 Jahren dieselben Leute, die da dran sitzen. Hier in Leipzig und wie es auf der Landesebene aussieht, weiß ich gar nicht. Und da wird nichts mehr kommen. Die können jetzt nur noch ihren Abgesang sozusagen feiern und so.
Was ich in dem Kontext interessant finde, ist eben, dass man eben versucht, die Grünen noch ideologisch zu überholen, gerade beim Thema Klimaschutz, aber eben auch bei der ganzen Regenbogenagenda. Ich erinnere mich da an den Parteitag letztes Jahr, 2022 in Erfurt. Da war eben das Logo nicht rot, sondern Regenbogenfarben. So, ja? Und das sagt schon vieles aus, wenn man sich doch von der roten Fahne... Ich habe ja beides hier auf dem Buch auch drauf.
Ich wollte gerade sagen, hier nochmal auf die Bildsprache und Symbolik eingegangen. Also Marx und Engels im Hintergrund verblasst. Und heute eigentlich nur noch wie so eine Art weiße Flagge, mit der man sein Aufgeben bekundet, die Regenbogenflagge.
Ich habe erst gedacht, es ist eine ukrainische Flagge.
Hätte man aber auch nehmen können. Ne?
Ja, also. Hätte genauso gut gepasst.
Ja. Nee, und wenn man sich das eben anschaut, so gerade die Vorsitzenden Susanne Hennig-Welso, schwieriger Name, war ein Jahr Vorsitzende. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an sie erinnern. Und gerade bei ihr, so habe ich ein paar Zitate auch drin, wirklich, ja, also wir müssen das Klima schützen, das ist so die wichtigste Aufgabe unserer Zeit. So. Und was da mit der sozialen Frage ist, also so direkt hat sie das nicht gesagt. Aber das müssen wir mal schauen, wie wir das dann lösen. So. Aber erstmal Klimaschutz über alles. So. Und ist doch klar, dass wenn ich dann Wähler bin und von dieser Klimaagenda überzeugt bin, dann will ich natürlich die Grünen. Aber so.
Da wäre ich das Original, ne?
Genau. Und das Original ist jetzt aber in der Regierung drin. Hin und wieder werden sie ja mit der Realität konfrontiert. Ja. Und die Linke aber nicht, die kann ja da weiter... agieren aus der Opposition heraus. So.
Ja. Klar, aber wenn wir keine Erde mehr haben, muss man natürlich auch zugestehen, dann braucht man sich um die sozialen Fragen auch nicht mehr kümmern. Von daher ist der Klimaschutz, falls die Sonne schmelzen sollte, natürlich in Anbetracht dessen das wichtigere Thema. Nee, aber klar, ich wollte noch mal kurz, weil ich...
Darf ich da unterbrechen? Also da muss ich einhaken, weil ich finde Klimaschutz ja alles schön und gut und so, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und wir können jetzt uns darüber die Köpfe heiß reden, dass unsere Kinder in 20 Jahren irgendwie alle nicht mehr in Skiurlaub fahren können, weil da kein Schnee liegt und so, ja. Aber wenn nächstes Jahr hier eine Atombombe explodiert, dann finde ich, ist das ein vorrangigeres Problem, um das wir uns zu kümmern haben. Und gerade Frau Hennig-Welsow, die wusste ja nicht mal, in welchen Ländern die Bundeswehr überhaupt im Einsatz ist. Mhm. Ja, das muss das oberste Thema eigentlich sein. Das wichtigste Thema, was es überhaupt derzeit gibt, ist es, diesen Krieg zu befrieden, zu beenden, egal wie. Hauptsache Ende. So. Und nur eine Sache, eben nicht mit mehr Waffenlieferungen, dass das nicht funktioniert, das ist ja vollkommen, brauchen wir gar nicht drüber reden. So.
Aber sie war eben eine davon mit Bodo Ramelow, die hat gesagt, also wer da angegriffen wird, der muss sich auch verteidigen und deswegen Waffenlieferungen, das kann man schon machen.
Machen die heute noch, ne? Ja, und da finden die auch nichts dabei, ja. Und das ist diese woke Blase, die finde ich einfach widerlich. Mhm. Die finde ich, das verrät so ziemlich alles, wofür für mich die Linkspartei jemals, also die PDS, und früher auch mal am Anfang noch die Linkspartei mal gestanden hat.
Ja. Es ist eben nicht links, ne? Es ist autoritär und es ist militaristisch. So, muss man mal sehen, wo man da im politischen Spektrum eigentlich rauskommt. Ne?
Ich wollte, weil das ja fast auch schon wieder so lange zurückliegt, dass man das ein bisschen analysieren kann, auch nochmal auf diese Aufstehen-Bewegung zu sprechen kommen. Also einfach nochmal, um es ins Gedächtnis zu rufen, was war diese Aufstehenbewegung? Da hat auch Sarah Wagenknecht schon die entscheidende Rolle gespielt. Und vielleicht auch noch als Zusatz, gibt es denn außer der Person Sarah Wagenknecht noch andere Linke in der Linken? Oder ist es tatsächlich diese eine Figur, an der sich alles festmacht? Oder gibt es da schon den Flügel und so eine gewisse innere Zerrissenheit?
Also die Aufstehenbewegung wurde als eine überparteiliche Sammlungsbewegung konzipiert und dann mehr schlecht als recht gegründet, mit also lausiger Vorbereitung. Also es war so gut wie nichts vorbereitet, kann ich sagen. Und es sollte sozusagen aus den Lagern von SPD und Grünen und Linken, aber auch gewerkschaftlichen und außerparlamentarischen Opposition eben alle möglichen Leute zusammengebracht werden. Sicherlich nach dem Vorbild in Frankreich, wie heißt diese
Gelbwesten vielleicht?
So ein bisschen in die Richtung.
Ja, also man könnte so sagen, ja, die aufstehenden Leute sind ja dann später auch in Gelbwesten dann rumgelaufen. Ich habe auch noch eine zu Hause, wo aufstehend draufsteht. Diese Sammlungsbewegung sollte sozusagen den politischen Parteien im Bundestag Dampf machen, so war die fromme Idee, dass sie sich wieder an die Ideale erinnert, für die linke Politik mal eingestanden ist. Und das ist dann alles im Sande verlaufen, weil sie eben aus genau diesen Lagern beschossen wurden von allen Seiten.
Es war ganz kurz, 2018, 19 meine ich, ne? die beiden Jahre. Ja.
So, und dann ist Sarah Wagenknecht hat sich dann in den Krankenstand verabschiedet und da bin ich dann auch ausgetreten, gesagt.
Mit welchen Argumenten wurde die Bewegung eigentlich zerschlagen? Denn wir hatten ja damals noch kein Corona und kein Nazi.
Sie wurde nicht zerschlagen. Sie besteht nach wie vor offiziell fort. Aber das findet alles nur noch in Bruchteil der Größe statt, wie es mal gewesen ist. Also wir hatten hier in Leipzig 1000 Leute auf der Straße bei der ersten Demonstration auf dem Augustusplatz. Ja. Das war eine Hausnummer. Also das hatte auch vor uns und nach uns keine andere aufstehende Niederlassung in Deutschland. Ja. Und davon heute lässt sich das einfach nicht mehr erreichen. Es soll jetzt demnächst wieder mal ein Treffen geben, wo man einen Relaunch versuchen will. Aber ich glaube, es warten alle auf die Partei. Mhm. Ich auch. Mhm. Du auch?
Ja, ja. Und zu deiner Frage vielleicht nochmal, gibt es noch richtige Linke? Ich würde auf jeden, Fall sagen. Also der ist zwar jetzt ausgetreten, aber ich bin großer Fan von zum Beispiel Fabio De Masi. Das war ja einer von ganz wenigen Linken, der auch ein bisschen
Ahnung hatte.
Genau, ja, genau. Und zwar auch von Finanzen und Wirtschaft, was ja gerade auch für Linke, ja, wenn man mal jetzt von einem dialektischen Materialismus ausgeht, so ein bisschen von der Analyse. Ja. Schon Lenin hat ja, ich bin kein großer Freund von dem, er hat immer gefragt, wem nützt es so. Ja. Und De Masi hat halt sich wirklich knallhart auch mit dieser ganzen Cum-Ex-Geschichte auseinandergesetzt. Da sind, glaube ich, viele Leute gar nicht in der Lage dazu. Und der ist ja auch letztes Jahr dann ausgetreten, aber sicher nicht wegen Sarah Wagenknecht, für die war er ja wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und ich weiß nicht, ob man ihn eben für so ein neues Projekt gewinnen könnte. Klar, dann hast du natürlich noch die ganzen Hardcore-Antiimperialisten, na, also Dieter Dehm oder
Alexander Neu.
Genau, genau. Sevim Daktilin fällt mir noch ein. Also sind schon ein paar Leute, die wirklich Oldschool-Links sind. So. Und ich denke, die wären da wahrscheinlich auch mit dabei. Aber klar, man muss auch neue Leute mit integrieren und das Ganze eben auch gesellschaftlich ein bisschen größer machen. Ne? Weil vom Klassenkampf und so, da sind wir, glaube ich, jetzt so langsam weg. Wobei, da kann man sich drüber streiten. Ich würde sagen, den gibt es nach wie vor. Aber man muss natürlich auch nicht nur die Arbeiterschaft, sondern eben auch den Mittelstand abholen. Das ist immer so die große Preisfrage, weil der Mittelstand finanziert in diesem Land so ziemlich alles. Ja. Wir haben die höchsten Steuern weltweit, die höchsten Energiepreise und da muss man ansetzen und auch die Frage stellen, warum das so ist. Und das ist ja kein Naturgesetz. So. Man könnte ein paar Schrauben drehen als Bundesregierung und dann hätten wir hier relativ niedrige Energiepreise. So. Und das ist ja aus ideologischen Gründen nicht gewollt. Und da muss eben eine neue Linke auf jeden Fall ansetzen bei solchen Sachen.
Was ich mir schon oft überlegt habe und was ja auch auf der Hand liegt, eine Parteigründung von Sarah Wagenknecht, nennen wir sie mal Sarah Wagenknecht-Partei, würde, und das ist, glaube ich, auch schon erhoben worden, sogar vom Mainstream, sehr viele AfD-Wähler abziehen, weil da gibt es auch ein paar, die wählen eigentlich nur AfD, weil sie sich im politischen Spektrum nirgends wiederfinden würden, aber eigentlich auch mit so einer Sarah Wagenknecht sympathisieren. Und dann zersplittert sich eigentlich wieder auf eine gewisse Art dieses Protestpotenzial, was wir gerade im Land haben, eben dann wieder auf noch eine weitere Partei, die bisher nicht existiert hat, auf. Ist also auch ganz interessant, dass es da wahrscheinlich zu so einer Wählerabwanderung erstmal kommen würde. Und ist dann die Frage, ob die Schlagkraft dadurch überhaupt so groß ist, weil dann gewinnt die Wagenknecht-Partei ein bisschen und die AfD, die man eben gerade als Oppositionspartei als einzige, würde ich sagen, bezeichnen muss. Über die Einzelheiten kann man dann nochmal sprechen, aber ich glaube, so pauschal kann man das schon formulieren. Ob dann damit sozusagen so viel erreicht würde, ist zumindest mal eine Frage, die ich in den Raum stellen würde.
Ja, bis zu 19% würden ja diese Wagenknecht-Partei wählen, wenn Wahl wäre, ne? Nach Umfragen. Und das finde ich schon eine ganze Menge. Also das ist jedenfalls eine bisschen größere Hausnummer als die gesamte Linkspartei bis jetzt und auch mehr als die AfD, glaube ich, hat. Ich bin da gerade nicht sicher.
Ja, die kommt gerade so auf 16,5.
Ja, ja. Und Fakt ist natürlich, dass sowohl die Linke als auch die AfD gewaltig dabei ablosen würden. Ja, das ist vollkommen klar. Und und mich ärgert das auch, dass ausgerechnet diese AfD, die für mich aus ganz vielen Gründen vollkommen unwählbar ist, dass das die einzigen sind, die glasklar gegen diese Waffenlieferung sich artikulieren. Das ist für mich unfassbar, dass ausgerechnet die ich am allerwenigsten wählen kann, genau das Richtige sagen zu diesem Thema.
Ja. Ja.
Und so geht es, denke ich, ganz vielen Leuten, die darauf warten, dass wieder mal eine richtige linke Partei entsteht.
Ja. Aber das habe ich in dem Buch auch so ein bisschen versucht anzudeuten. Also da, wo eben eine PDS die Themen, die in den 90ern besetzt hat oder in den Nullerjahren, das hat eben die AfD heute ziemlich, ziemlich clever übernommen. Also eben auch die AfD ist ja als eurokritische Partei entstanden. Und es gibt die legendäre Rede von Gregor Gysi, ich glaube von 98, wo er halt sagt, man kann einen Kontinent nicht über eine gemeinsame Währung eilen. Das funktioniert nicht. Und er hat ja recht gehabt. So. Und davon hat sich ja die Linke völlig verabschiedet von sowas. Also wie gesagt, De Masi hat vielleicht da noch ein bisschen Ahnung gehabt, aber heute hörst du dazu nichts mehr. Und der Euro, das ist auch eine Riesenkatastrophe und ich bin wirklich gespannt, wie das in den nächsten Jahren noch ausgeht damit. So, ne? Aber der Euro hat uns alle ein ganzes Stück ärmer gemacht. Also wenn du die anschaust seit der Einführung im Vergleich zum US-Dollar und auch zum Schweizer Franken, da hat der Euro massiv abgewertet und das ist für die Linke heute kein Problem mehr, genau eben wie für einen Großteil diese Waffenlieferung. Das sind zwei zentrale Themen eben, Pazifismus und diese Währungsgeschichte, die eben jetzt die AfD besetzt hat. So. Und eben auch eine günstige Energieversorgung vielleicht auch noch dazu.
Ja. Wie ist es denn eigentlich mit der Positionierung der Linkspartei im aktuellen Ukraine- und Russland-Konflikt? Weil ich glaube, mich nicht zu erinnern, dass sich die Linke für Waffenlieferungen ausspricht. Also wird da so ein bisschen rumgeeiert oder positioniert man sich wenigstens da klar dagegen?
Also Ramelow hat schon dezidiert gesagt.
Der will Waffen liefern.
Ja, ja. Also letztes Jahr schon.
Also die Linke will Waffen liefern.
Nee, nee, also Ramelow, okay. Hennig Welso, gibt es ein paar Leute, ja, natürlich. Wagenknecht und so nicht. Also das ist wirklich, also du hast so drei verschiedene Strömungen, die gerade drin sind. Das ist so das Lager um Wagenknecht. Dann hast du so ein mittleres Spektrum, wo auch viele dominante Akteure drin sind. Und dann hast du natürlich, ist das Bewegungslinke oder wie nennen die sich, die halt so völlig auf der Woken-Agenda da mitspielen. Also du hast so drei verschiedene
Spektren. Das sind dann die Selbstgerechten.
Ja, genau. Guter Einwurf. So kann man es. Also ich glaube, es gibt auch keine andere deutsche Partei, die so gespalten ist wie die Linke. Ja, also wo du wirklich komplett unterschiedliche Ansichten zu wichtigen Themen hast.
Wobei mir jetzt nicht ganz klar ist, wer jetzt das mittlere Milieu ist mit den dominanten Akteuren.
Kannst du Bartsch zum Beispiel. Bartsch. Ja, Bartsch ist ja immer der große Vermittler, der immer, seitdem er wirklich dabei ist, versucht, sich nicht so richtig auf eine Seite zu stellen. So,
Gysi
oder Gysi auch, genau. Gysi auch, wobei ich habe das ja auch bei ihm so ein bisschen im Buch nachgezeichnet, eben von aus den 90er Jahren und was er heute so eben auch zum Thema Ukraine so vom Stapel lässt. Da hat er sich schon sehr vom Osten Richtung Westen gedreht. So, das kann man bei ihm wirklich gut nachzeichnen. So.
Ich glaube, wir hatten letztens diese Besprechung der Friedensmahnwachen von 2014, wo wir nochmal zurückgeblickt haben auf diese Dokumentation, die in dem Zusammenhang entstanden ist von Nuoviso und dann eben auch nochmal aus heutigem Kontext auf die Friedensmahnwachen schauten. Und da gab es diesen Einspieler von Gregor Gysi, wo er wirklich im Bundestag wetterte und noch wütend so auf den Boden gestampft hat. Und da hat er das Duckmäusertum vor den Amerikanern kritisiert und dass man eben sozusagen, wenn man immer nur so gesenkten Hauptes durch die Welt läuft, niemals Anerkennung bekommen wird und sowas. Heute undenkbar. Mhm. Also auch wirklich der Duktus gerade von Gysi.
Aber er hat das im Kontext der Mahnwachen gesagt, 2014, oder?
Nee, im Kontext damals schon, glaube ich, auch Ukraine war
am Ukraine, Krim und so. Also das aufkommende große, diese Eskalationsspirale.
Sowas traut sich heute zutage nur der französische Staatspräsident, aber nur dann, wenn er innenpolitisch unter Druck steht. Ja, ne? Wie jetzt gerade erst vor ein paar Wochen.
Und dann frage ich mich auch so, in dem ganzen Kontext, den wir gerade schon gehört haben, gab es dann am Ende ein Initial für dich, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo du dann auch gesagt hast, ich schreibe jetzt so ein Buch oder ich wende mich tatsächlich konsequent ab.
Ja, das war bei mir eben, wie bei den einen oder anderen, 2020. Damals habe ich noch in Dresden gewohnt und haben wir ja alle mitbekommen. Ne? Auf einmal gab es dann eine Ausgangssperre und innerhalb weniger Tage hat man das Land gar nicht mehr wiedererkannt und auf einmal war der starke Staat zurück. Und ich so mit meinen Genossen, hey, was ist denn hier los auf einmal? Und dann habe ich auf einmal Katja Kipping gesehen mit einer FFP2-Maske im Deutschen Bundestag. Und ich dachte so, hey, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen, so eine Maske und dann auch eine Schal drum. Und dann, auf einmal mussten dann alle irgendwie erst OP-Maske, FFP2-Maske. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was hat es damit auf sich? Wer trägt normalerweise solche FFP2-Masken? Das sind Leute auf dem Bau. Um es kurz zu machen, die Linke war halt beim starken Staat ganz groß mit dabei. Ne? Ich erinnere noch an Zero-Covid und No-Covid. Und ich bin da nicht mehr, ich kam da nicht drauf klar. Ich dachte mir wirklich, boah, habe ich irgendwie ein völlig falsches Verständnis von Linkssein, weil Linkssein ist für mich Herrschaftskritik und es ist auch das Streben nach Freiheit. Aber ich glaube, weil ich eher aus einer anarchistisch-libertären Ecke komme, die es halt in dieser Linkspartei nicht wirklich gibt. Das war für mich wirklich, also eben auch, weil es aus meiner Sicht nicht evidenzbasiert war, was damals so passiert ist. So, wie du trägst keine Maske, du lässt dich nicht impfen. Ich so, warum sollte ich das machen? So, ja, weil die Statistiken konntest du eigentlich die ganze Zeit relativ gut lesen, wie gefährlich Corona ist, wer ein großes Risiko hat, dran zu erkranken etc. Und Das war dann für mich zu viel. Ne? Und wenn ich dann halt gesehen habe, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen im Sommer 2022 auch noch die sogenannte 2G-Plus-Regel durchgezogen hat, also wo du quasi, wenn du nicht geimpft bist, dann bist du halt draußen, so, dann kannst du halt nicht mit teilnehmen. So. Da dachte ich mir, hey komm, mach das gut, habe ich keine Lust mehr drauf. So, ja? Und das war für mich dann echt zu viel. Ne? Und ich meine, da sind wir wieder bei Susanne Hennig-Welzow und ich glaube, 6 andere Bundestagsabgeordnete, die haben für die Impfpflicht gestimmt. Die wollten das. Es gibt auch ein wunderbares Pamphlet, ich glaube, jetzt ist es nicht mehr auf der Homepage der Linken, wo sich halt für diese Impfpflicht stark gemacht wird und wie wichtig das ist und so. Dass man irgendwie mal vielleicht diesen ganzen Pharma-Lobbyismus, so Pfizer, BioNTech, vielleicht doch mal kritisieren könnte. Was sind das eigentlich für Firmen? Was hat es mit denen auf sich? Was haben die in der Vergangenheit so getrieben? Wo kommen die plötzlich her? Nichts, ja. Also keine Analyse. Es wird einfach alles schön mitgespielt und das war für mich, da war es dann vorbei. Ja. Habe ich einen schönen Abschiedsbrief geschrieben, so auch mal so ein bisschen Kritik geäußert. Ja, danke lieber Sven für deine offenen Worte. Tschüss. Ja, und da kam dann im Anschluss das dann neu rum.
Ja, ich erinnere nur an die an der Goldgrube 13.
12.
12 von unserem tollen BioNTech-Konzern in, wo war es noch gleich?
Mainz.
Was für ein Marketing-Eigentor, oder?
Genau. Ja, weil Stichwort Kapitalismuskritik, was bei dir auch noch im Titel mit andichtet, ja, wäre ein gefundenes Fressen gewesen die letzten 3 Jahre in der Hinsicht. Ebenso, aber das führt jetzt zu weit, ja, die Kritik, die von Öffentlich-Rechtlichen oder von Satirikern kommt, niemals in diese Kerbe schlug.
Ich muss sagen, also zum Thema Corona habe ich ja nie großartig irgendwas veröffentlicht und das ist auch nicht einfach nicht mein Thema. Mhm. Ja. Aber ich muss schon sagen, ich fand es sehr interessant, dass dann, als dann die Linke angefangen hat, die Menschen, die gegen diese strammen, doch ganz gravierenden Corona-Maßnahmen demonstriert haben, selbst zu demonstrieren und die als Rechte zu bezeichnen. Und ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen, an einen Fernsehbericht, als ein Reporter von einem öffentlich-rechtlichen Sender einen Linken, der gegen die Querdenker-Demo, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, demonstriert hat, gesprochen hat und hat ihn gefragt, den Linken, warum demonstrieren Sie denn jetzt hier gegen die? Und dann sagte der Linke, der von sich selber sagte, dass er ein richtiger Linker, also dass er eine Linkspartei ist, sagte sinngemäß und ungefähr in den Worten, es kotzt mich an, wenn ich sehe, dass diese Leute im Gegensatz zu mir, der ein wirklich ausgearbeitetes politisches Weltbild und Argumentationsschema hat, dass diese Typen mit ihrem Dreck hier demonstrieren dürfen, dass die das dürfen, das hat ihn und da habe ich mir gedacht, das passt ja wieder mal wunderbar. Ne? Genauso haben sie es auch bei den Mahnwachen gemacht. Ne? Das lief ja hier, wenn ich richtig informiert bin, mir wurde das ja erzählt innerparteilich, wie das abgelaufen sein sollte. Wurde also einer hingeschickt von der Partei hier. Und dem wurde gesagt, hier, geh doch mal zu diesen Mahnwachen, die treffen sich da immer montags, geh mal hin und guck mal, was sind denn das für Leute da? Naja, dann ist der da hingegangen, ich kenne auch den Namen, kam wieder zurück und sagte, also von uns war dort keiner. Und dann haben die entschieden, ach so, also von der Linkspartei war keiner, den wir kennen bei diesen Montagsmahnwachen, also waren das keine Linken. Und wenn es keine Linken waren, na, dann können die ja nur rechts von uns gewesen sein, also sind das Rechte. Ja? Und genau so sind die dann noch eingestuft und behandelt worden. Ja? Hätte man damals entschieden, die gehören zu uns, die wollen genau dasselbe wie wir, da würde die Partei vollkommen anders dastehen heute. Völlig anders.
Sie hätten ja sogar noch linker sein können, wenn sie keine Linken sind. Wäre auch eine mögliche Schlussfolgerung gewesen.
Oder echte Linke sein können, ja. Mhm.
Da fällt mir auch ein, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat, wovon kein Gott und kein Patriarchat nehme ich Ihnen ab, aber kein Staat definitiv nichts war, was man konsequent durchgezogen hat Sicht der Linken in den 3 Jahren Corona, weil ja, Daddy-Staat bestraf mich härter, war so ein bisschen das Motto, glaube ich, der Linken in der Zeit.
Das ist ja fast auch eine libertäre Floskel so eigentlich, ne?
Ja.
Alles vorbei. Ja.
Eigentlich ganz cool, ja. Und ich habe auch auf, ganz selten hat man mal bei Corona-Demos Banner von der Freien Linken gesehen. Da weiß ich auch gar nicht, was das wiederum, also der Titel sagt es natürlich eigentlich schon, aber wie man das dann wiederum noch einordnet, das sind wahrscheinlich Menschen, die dieses Etikett unbedingt behalten wollen oder brauchen, aber sich eben dann dezidiert aus der Partei Zugehörigkeit lösen wollen. Das war das Einzige, was einem immer mal wieder aufgefallen ist, dass man so sagt, okay, die bekennen sich noch dazu. Weil den meisten ging es ja dann auf Corona-Demos irgendwann so, dass sie gesagt haben, Parteien, alles scheißegal, links, rechts, ich bin einfach gegen das, was hier gerade passiert. Ich kann mich mit gar nichts mehr identifizieren.
Ja. Nee, aber Freie Linke, das sind eben genau die Leute, die keinen Bock mehr auf die Partei hatten, ausgetreten sind. Es sind ja wirklich viele ausgetreten. Also die Linke hat jetzt, glaube ich, noch 50.000 Mitglieder und vor, was weiß ich, 10, 20 Jahren waren es, glaube ich, noch 80.000. Also das ist schon enorm. Ne?
Und, da sterben auch viele weg.
Ja, muss man auch dazu sagen, klar. Klar.
Ja. Ja, gut, hat die Linke so ein altes...
ja, natürlich. So eine alte aus PDS-Zeiten, das sind ja die alten SED-Genossen. Die sind dann die größtenteils, die dann nach der Wende noch da waren, die sind da in die PDS übergegangen. Und die sind damit eingegangen, in die Linkspartei zusammen mit der WASG. Ne? Sind ganz viele noch da. Also meine Oma, die zum Beispiel im stolzen biblischen Alter von 100 Jahren und 2 Wochen verschieden ist, die war bis zu ihrem letzten Tag Parteimitglied in der Linkspartei. Und eins, das nicht schlecht gezahlt hat, Mitgliedsbeiträge.
Wann war das? Bis wann? Also wann ist sie gestorben?
Vor 2 Jahren.
Also hat sie das alles noch miterlebt, auch Corona und dieses...
Alles.
Aber ich glaube, da tritt man dann, wenn man so lange dabei ist, tritt man dann nicht mehr aus, auch wenn man vielleicht viele Entwicklungen nicht mehr
genau,
ganz so ist,
genau. Ja. Das war auch das, was sie gesagt hat, sie tritt nicht aus. Es war jetzt auch nicht so, dass man sich jetzt mit dieser alten Dame über grundlegende Probleme der Partei hätte unterhalten können. Aber sie hat gesagt, diese Partei ist sozusagen gehört zu ihrem Leben dazu. Mhm. Und da tritt man nicht einfach aus. Und so sehen das viele.
Mhm. Ja.
Und das gibt auch der Partei oder hat dieser Partei lange Zeit ein falsches Selbstbewusstsein geliefert oder vermittelt, ja, dass sie geglaubt haben, guck mal an, wir sind ja doch noch so viele, ohne dran zu denken, dass ja ganz viele von denen, die jetzt noch da sind, in 5 Jahren schon gar nicht mehr da auf der Welt sind. Mhm. Ja? Mhm. Und ja, jetzt nimmt das Unheil seinen Lauf.
Du siehst halt eben gerade in den ländlichen Regionen in Ostdeutschland, ich weiß nicht, wie es im Westen ist, da ist ja die Mitgliederzahl viel geringer, da hast du halt wirklich also gar keine Funktionäre mehr. Oder wenn sie da sind, dann sind sie halt deutlich über 60, 70. Ne? Während halt in Leipzig, Dresden, Berlin, ich habe das ja auch in meiner Zeit mitbekommen, ganz viele junge Leute, 16, 17, 18 oder frisch im Studium da rein sind. Aber eben, die hätten auch 1:1 zu den Grünen gehen können von ihren Weltanschauungen sozusagen. Ne? Und du hast da halt eben dieses Spektrum offen in der Stadt, die jungen Leute und die älteren Herrschaften auf dem Land. Und die kriegst du nicht mehr zusammen. Also es ist auch ein Generationsproblem, aber auch ideologisch halt schwierig. Und das hat man halt lange als linken Führung nicht sehen wollen. Oder warum auch, wenn man seinen schönen Posten am Bundestag hat und nur von Legislaturperiode zur Legislaturperiode denkt. Und dann kommt dann irgendwann mal sowas raus wie 4,9%.
Ich denke, was auch eine Rolle spielt, ist, dass die gerade die alten Genossen, die gehören nicht nur einer anderen Generation an, sondern die sind auch eine andere, die repräsentieren auch eine andere Gesellschaftsschicht. Die SED war zu DDR-Zeiten eine bürgerliche Partei. Das war keine von Revoluzern oder so oder von Woken, sondern das waren Leute, die sich selbst als etabliert betrachten, als die zum Establishment dazugehören, die Gesellschaft konkret mitgestalten und so weiter. Ja, also ich sehe das ja an meinen Großeltern zum Beispiel. Also meine Oma, die war Bürgermeisterin, dann war sie lange in der Stadtverwaltung. Mein Opa, der war Fotograf bei der Wismut. Also der war jedenfalls auch da kein Unbekannter und so. Ne? Und solche Leute haben diese Partei zu DDR-Zeiten geprägt. Und in der Wendezeit waren die dann plötzlich ohne politische Heimat und die PDS hat die alle aufgefangen. Ja. Und das hat den großen Teil der PDS auch ausgemacht. Und die kommen jetzt nun, als diese Vereinigung stattfindet mit der WASG, da zusammen mit den westdeutschen Revoluzern, die brennende Barrikaden sehen wollen und alles über den Haufen werfen. Und so richtig haben die, glaube ich, auch noch nie zusammengepasst.
Nee, gar nicht. Und was du auch angesprochen hast, eben die Qualifikation. Also du hattest eben früher viele Ingenieure mit dabei, ja. Handwerker, also Leute, die zumindest in ihrem Fach was auf dem Kasten haben, aber sich dennoch irgendwie mit Marx und Hegel auseinandergesetzt haben. So. Und das hast du heute beides nicht mehr. So, ja? Du hast einen Haufen Leute, die Orchideenwissenschaften studieren, und ich bin großer Fan davon, von mir aus kann jeder sowas studieren, das ist auch wichtig, aber bestimmte Teile der Gesellschaft werden da eben nicht mehr abgebildet und ein Staat oder eine Gesellschaft braucht eben auch Handwerker und Ingenieure, gerade wir in Deutschland, ja, wir sind ja gerade auf einem tollen Weg, ich weiß es nicht, in eine Gesellschaft abzudriften, die das alles nicht mehr hat, so, ja, also wenn ich sehe, wie viele Handwerker, LKW-Fahrer in den nächsten Jahren in Rente gehen, so, oder versuch mal in Berlin oder ich denke mal Leipzig ist auch nicht anders, einen Handwerker zu bekommen, ist echt schwierig so, und das sind wirklich richtige Probleme, die auch in der Oberlausitz die Leute bewegt sozusagen. Und das wird alles nicht angegangen. Das ist kein Thema, sondern lieber eben Klima und diese anderen Geschichten. So. Und ich glaube, diese Partei in dieser Form wird sich davon nicht mehr verabschieden können.
Ja, so, die deswegen, kannst du nur noch abwickeln.
Genau, deswegen und muss was Neues her, glaube ich, auf jeden Fall. Ja.
Ich glaube, Woody Allen wird das Zitat zugeschrieben. Die Leute sagen immer, es gibt keinen Gott, aber haben sie schon mal versucht, sonntags einen Klempner zu bekommen? Ja, das war ein sehr guter Beitrag. Nee, ich wollte sagen, Norbert und Sven, ihr seid beide aus der Linkspartei einmal eingetreten, dann wieder ausgetreten und vielleicht enttäuschte Linke. Deswegen vielleicht auch als Frage noch zum Abschluss oder als Prognose, die wir hier aufmachen könnten. In welche Richtung geht es denn dann jetzt 2023 für Leute, die sich vielleicht politisch so widerspiegeln und wiederfinden wie ihr? Was ist zu erwarten, zum Beispiel von einer Wagenknecht-Partei? Und wie spielen da auch die geopolitischen oder auch innerpolitischen Verhältnisse, die wir zurzeit anfinden, möglicherweise mit rein oder eine Rolle in der Entwicklung? Also eben Wagenknecht-Partei, Linkspartei, Beginn, Untergang, mal noch so als ganz offene Frage vielleicht auch, um zu spekulieren.
Also die Frage ist natürlich, inwiefern man in dieser sogenannten repräsentativen Demokratie mit einer neuen Parteigründung überhaupt noch was reißen kann, weil Ich finde dieser Machtapparat Bundestag ist so von Lobbyisten zersetzt, würde ich nicht sagen, aber durchdrungen, dass eben auch eine neue Partei wahrscheinlich relativ schnell in diesen globalen Strukturen wieder eingehegt werden würde, so. Und dennoch muss man natürlich versuchen, eine Alternative zu schaffen von links, die von rechts gibt es ja schon. Und ich glaube fest dran, dass das dieses Jahr noch passieren wird, dass wir das sehen werden. Hoffe aber eben nicht, dass es nur so auf diesen Namen Wagenknecht ist, sondern dass eben, ich hatte ja ein paar Leute genannt, dann noch ein paar andere, dass das auf mehrere Schultern verteilt wird. Und dann werden wir mal sehen. Ich glaube, nächstes Jahr sind Europawahlen 24. Ne? Das könnte, glaube ich, die erste Wahl sein. Mhm. Und dann wird die alte Linke in der Versenkung verschwinden. So. Und das kann ich mir gut vorstellen. Und
Noch kurz als Gedanke, bevor du vielleicht gleich noch antwortest, Norbert, das ist ja oft passiert in den letzten Jahren, dass es solche Parteigründungen oder Strömungen gab, die dann mit einem Namen verbunden wurden, wo viel Hoffnung vom Volk dann reingesteckt wurde. Ob jetzt, wie hieß nochmal der demokratische Präsidentschaftskandidat, der aber immer abgesägt wurde, der sich aber nie durchsetzen konnte.
In welchem Land jetzt? Deutschland?
In den
Bernie Sanders.
Bernie Sanders, Entschuldigung, oder eben gut, also mit Trump symbolisch eben auch, also diese eine Figur, wo dann alles dranhängt und jetzt gibt es endlich mal eine Veränderung, wo sich aber letztlich ja nie wirklich zeigt, dass die Leute an der Macht tatsächlich auch was verändern. Von daher, da denke ich gerade dran. Oder eben auch, jetzt fällt mir schon wieder der Name nicht ein, in Großbritannien,
Corbyn heißt er, glaube ich.
Corbyn, genau. Ja. Wo es ja auch mal so diese ganz große Hoffnung gibt. Jetzt gibt es mal einen, der sich irgendwie hier sehr...
Aber der ist schnell böse antisemitisch geworden.
Ja, genau, da gab es die Antisemitismus-Keule. Ja. Von daher, und das hat man eben jetzt so oft erlebt, dass mit so einer neuen Parteigründung, die dann auch oft so mit einem Namen verbunden wird, sich diese Hoffnungen sehr schnell wieder zerschlagen. Wäre also tendenziell auch meine... Vermutung.
Vielleicht noch ein Satz dazu. Die Sorge, die ich dann eben auch habe, wenn sich so eine Partei etabliert. Man sieht es ja an allen anderen Parteien. Ja, die Grünen, FDP, CDU, SPD. Was ist mit diesen Parteien, wenn sie in der Macht waren oder auf dem Weg dahin passiert? Sie sind alle völlig oder relativ austauschbar geworden. So, da habe ich natürlich auch die Befürchtung, dass in diesem System, in dem wir sind, dann auch eine Wagenknecht-Partei relativ schnell auch so werden würde. So, ne? Oder ich bin mal gespannt, was mit einer AfD passieren würde, falls die jetzt irgendwo an die Macht kommen würde, ob das diese AfD noch wäre oder ob es eine andere Partei wäre. So, also so rein politikwissenschaftlich wäre das schon ziemlich interessant, aber ich glaube auch die müssten viele Kompromisse eingehen sozusagen und deswegen ja, neue Partei, ich hoffe es wird sie geben, aber natürlich steht zu befürchten, dass das dann eben auch eine Partei wird, die dann im System eingehegt wird.
Gibt es ja dieses tolle Wort Anschlussfähigkeit.
Anschlussfähigkeit,
und um regierungsfähig zu sein, muss man dann auch anschlussfähig sein und dann verliert man sein Profil und dann ist man irgendwann wieder austauschbar und eigentlich Teil dieser Kartellparteien. Selbst die grünen Wähler beklagen ja jetzt wahrscheinlich, dass die Grüne ihr Profil zum Teil verloren hat und gar nicht so viel für den Klimaschutz macht, wie man gehofft hatte. Also selbst dort lässt sich das ja anfinden.
Also ich denke, dass wir nennen sie Wagenknecht-Partei, die wird dann wahrscheinlich aber nicht so heißen, ne? Aber wenn es sie geben wird, wird es sicherlich ganz große Anlaufschwierigkeiten geben, vor allem wie das immer ist bei politischen Strömungen, die sich neu gründen, politischen Gruppierungen, wird es erstmal ein Hauen und Stechen geben um Grundsatzprogramme, um die Wertigkeit, von denen man bestimmten Themen zuweist, was ist jetzt wichtiger, das vegane Essen im Kindergarten oder die, so in der Art. Und es wird viel davon abhängen, welche Leute da welche Posten besetzen, denn es wird definitiv zu dem Versuch von Störungsmanövern aus der Linkspartei kommen, so wie das zum Beispiel bei der Aufstehenbewegung auch der Fall gewesen ist. Da kamen also Leute, die haben dann da gewisse Posten sich geangelt, die von zentraler Bedeutung waren. Ich denke nur an die Medienproduktionsgruppe, nenne ich es mal, die in Berlin saß und also völlig freigedreht hat in der Aufstehenbewegung, also in keiner Weise irgendwie teamfähig, sondern die wirklich, oder gemerkt, dass die haben ihr eigenes Süppchen da gekocht und so weiter. Und im Hintergrund von all dem, losgelöst von all dem, eine Sarah Wagenknecht, die offensichtlich gar nicht wusste, was da passiert, dass da jeden Tag Leute abspringen, die wir echt hätten gut gebrauchen können. Mhm. Also das waren ja am Anfang, das waren ja Professoren, Doktoren, Industrieunternehmer, Superreiche. Wir hatten alle, bis zum kleinen Arbeitslosen. Wir hatten aus der gesamten Gesellschaft hatten wir Leute, die nicht nur dabei waren, sondern die wollten mitmachen. Mhm. Und den mussten wir allen sagen, tut mir leid, nein, wir haben keine Website. Nein, tut uns leid, wir haben auch noch keine Mailingliste. Ja, wir warten noch aus Berlin, wann jetzt die erste Sitzung ist. Wir wissen gar nichts. Mit uns redet keiner. Dann haben wir einen geschickt bekommen von Berlin bestimmt, einen Schauspieler, der dann hier die Gruppe leiten sollte. Und das hat er dann auch gemacht, mehr schlecht als recht. Und das ist dann alles so ein bisschen versandet. Und das sind so genau die Sachen, auf die es ankommt in der Anfangszeit. Dass du wirklich die richtigen Leute da hast, die sich verstehen. Und dann wird es auch darauf ankommen, dass auch Sarah Wagenknecht sich mal ein bisschen mehr involviert in die ganze Sache und die ganze Sache nicht nur als Schirmherrin irgendwie sondern dass die wirklich mittut. Ja, das hat sie nämlich bei Aufstehen sehr vermissen lassen. So. Und inzwischen habe ich viele Bewegungen aufstehen sehen, denen man viel hätte zutrauen können und auch wieder eingehen sehen. Und das Einzige, was jetzt diese neue Partei gegenüber der Aufstehen-Bewegung sozusagen als echten Vorteil hätte, wäre, dass es eine Partei ist. Auch wenn du der Meinung bist, so das Parteiensystem, ist alles ein bisschen angestaubt und so, will ich doch daran erinnern, Parteien heißen ja Parteien, weil sie einen Part der gesellschaftlichen Meinung in einer Gesellschaft abbilden. Und zwar gilt das für jede Gesellschaft, dass die aus verschiedenen Parts besteht, aus verschiedenen Parteien, die verschiedene Meinungen vertreten darüber, wie die Gesellschaft sich weiterentwickeln soll, was die Aufgabe der Gesellschaft ist, was die Aufgabe der Führungskräfte in der Gesellschaft ist und so weiter und so weiter. Und deswegen ist man grundsätzlich, wenn man denn bereit ist, eine Partei zu gründen, auf alle Fälle mit mehr Möglichkeiten ausgestattet als eine Bewegung, die eine Sammlungsbewegung, die irgendwo am Horizont dahin wabert, weil die erreicht ja den Bundestag gar nicht. Da ist ja auch keiner drin von denen im Bundestag und deswegen können die dann da in ihrem Süppchen schön weiterkochen. Und das ist ja im Übrigen das, was die AfD, ich sag's nochmal, so wenig ich die wählen will, aber was die richtig gemacht haben, die haben sich in diesen Bundestag reingebracht, ja, egal wie, kann man sagen, aber sie sind irgendwie drin und sie nutzen dieses System tatsächlich, um ihre eigenen, also sie bezeichnen die anderen Parteien zum Beispiel wahrheitswidrig als Altparteien, nur weil sie eine neuere Partei sind, aber es ist genauso eine Partei wie alle anderen, ja, jedenfalls der Theorie nach. So, und das ist das, was man dieser Partei zutrauen kann, wenn sie denn diese Wagenknecht-Partei kommt und von der ich hoffe, dass sie nicht Wagenknecht-Partei heißt, aber trotzdem sich zumindest an das anlehnt, was wir so politisch von Frau Wagenknecht gewohnt sind. Und ich bin also mit meinem Ohr nah an der Gruppe dran, die diese Partei sich anschickt zu gründen. Und was ich höre, klingt jetzt weniger optimistisch als das, was du gesagt hast.
Okay.
Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die mitmachen wollen. Ich weiß, dass da alle schon total aus dem Häuschen sind und hurra, bald geht's los. Mhm. Aber man hört auch, die Dame, auf die es wirklich wesentlich ankommt, nämlich Frau Wagenknecht, offensichtlich gar nicht so richtig Lust hat. Weil, und das hat sie auch schon in mehreren Interviews gesagt, weil sie ihre bisherige glanzvolle politische Karriere nicht mit einem Misserfolg beenden will. Und das wäre dann nämlich ihr politisches Ende, wenn sie das Ding in den Sand setzt. Und deswegen ziert sie sich ein bisschen. Und persönlich kann ich es ihr nicht mal übel nehmen. Ich meine, es ist ja jetzt auch über 50. Hm. Und also man muss nicht sein Leben für die Welt opfern. Man darf auch, wenn man sein Leben im Dienst der Politik verbracht hat, irgendwann mal anfangen, an sich selbst zu denken. Ja.
Und Bücher schreiben macht ja auch Spaß, macht sie ja auch gerne.
Und
ziemlich gut.
Lukrativ.
Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung von mir. Das finde ich ja schon gut an dieser repräsentativen Demokratie, dass eben, wenn es eine Repräsentationslücke gibt, dann neue Parteien entstehen, wie eben die AfD oder in den 80er Jahren auch die Grünen. Ich hätte die Grünen sicher in den 80ern vielleicht auch gewählt, so heute definitiv nicht. Und das ist sicher schon eine Leistung von diesem System auch. Das muss man auch klar benennen. Nur in den letzten Jahren ist mir halt wirklich aufgefallen, wie alle Parteien wirklich sehr, sehr austauschbar geworden sind und bei vielen großen Themen eben auf Linie sind. So. Aber ja.
Ja, und da kommen dann die Medien ins Spiel.
Die Medien spielen
eine große Rolle.
Natürlich. Ja, ja. Hat ja auch Gysi schon in den 90er Jahren gesagt, oder eben wo es die wiedervereinigte Linke gab, also 2007 mit WASG und PDS sich zur Linken vereinigt haben, hat er eben auch gesagt, ich weiß entweder was Gysi oder Lafontaine, wir müssen eben aufpassen als junge Partei, dass wir nicht wie die Grünen hoch und runter geschrieben werden. So. Und genau das ist ja passiert. Ne? Also wenn du jemanden wie Ramelow, der wird ja hofiert von allen großen Medien, von der Springerpresse und so weiter. Während eben Wagenknecht wird zwar auch hofiert, aber sie ist ja immer der Gegenpart in jeder Sendung, in jedem Interview. Ja, ich glaube, das genießt sie auch. Ich meine auch meinen Respekt dafür, weil wenn du da zu Markus Lanz gehst und du weißt, was dich da erwartet, so hätte ich wahrscheinlich keine Lust dazu. Aber wie gesagt, die Medien haben einen großen Anteil und hofieren halt diejenigen, die eben diese eigentlich linken Agenden durchziehen wollen, die werden klein gehalten oder runtergeschrieben. So, das ist natürlich sehr auffällig.
Ja, interessant in der Debatte, in der medialen Debatte, finde ich immer, wenn es so Leute gibt, die eine außerparlamentarische Opposition irgendwie anschieben, wie zum Beispiel Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer von der Emma, die ja diese große Demo da veranstaltet haben in Berlin. Und die werden gefragt, finden Sie nicht, dass Ihre politische Betätigung hier, dass Sie eine Bundespolitik sozusagen anschieben wollen, dass Sie diese Bundespolitik beeinflussen wollen und das völlig abseits von bestehenden Parteien, finden Sie nicht, dass Sie damit das bundespolitische System ad absurdum führen oder so, wo man merkt, die haben offenbar nicht früher ferngesehen oder so, außer parlamentarische Opposition, das gab es schon immer. Also ich weiß nicht, ob es zu weit gehen würde zu sagen, selbst die Französische Revolution hätte nicht stattgefunden ohne außer parlamentarische Opposition, ja, obwohl es kein Parlament gab, aber das ist eine andere Sache.
Ja. Mir fällt gerade auch ein, dass ja zu Beginn der AfD-Gründung die dynamischste Zeit vielleicht der AfD überhaupt war, wo die meisten Köpfe gerollt sind und Positionen ausgetauscht wurden und eben dieses Postengeschacher wahrscheinlich bei so einer Neugründung, wo man auch merkt, es gibt, es fließen Gelder, es gibt lukrative Ämter, am Anfang eben sehr groß ist, was man wahrscheinlich bei so einer Neugründung einer Partei von möglicherweise Sarah Wagenknecht dieses Jahr auch erwarten könnte. Dass da jeder guckt, dass er auch irgendwie an die Töpfe rankommt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde das Thema sehr interessant und spannend, die Selbstzerstörung der deutschen Linken. Ich finde, man kann sowohl, was die Lagebeschreibung angeht, sehr viel Interessantes feststellen, aber auch der Blick zurück und in die Zukunft, wie wir gerade festgestellt haben, lohnen bei dem Thema wirklich. Und ich danke Norbert Fleischer und Sven Breyer, zwei Gäste heute, die eben auch Erfahrungen aus der Parteiinnenansicht irgendwie haben und heute mal so mit reingebracht haben in das Gespräch. Glaube ich, haben wir eine ganz tolle Runde hingebracht. Frank, du hast dich heute sehr in den Vordergrund gespielt.
Ja, es tut mir leid, dass ich so viel geredet habe heute.
Ja, ja. Deswegen gehört ihr auch nochmal wieder, wenn du möchtest.
Ja, vielen Dank. Also ich habe wirklich sehr gerne zugehört. War recht interessant, muss ich sagen. Für die Zuschauer, wen das interessiert, das Buch gibt es
bei ProMedia übrigens erschienen.
Bei ProMedia zu erwerben. Und ja, ich sage vielen Dank für dieses angenehme Gespräch und ja, liebe Zuschauer, euch natürlich auch vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja? Tschüss und auf Wiedersehen.